Hier gibt's das. Ein Marburger in Berlin reicht im Rum noch nicht. Gemeint ist natürlich Radio in Marburg. Hier gibt es immer nichts zu saufen. So ist es nicht. In Marburg ist es auch verboten im Studio. Dass ich aber heute am Mikrofon die Sendung des Dissidentenfunks moderiere, ist Ergebnis der verbesserten Zusammenarbeit zwischen der Marburger und Berliner Irrenoffensive. Langjährige Freundschaft. So kann ich von zwei guten Nachrichten aus Marburg berichten. Erstens, Gerd Postel lebt inzwischen in Marburg und das schlägt vor allem in einer Universitätsstadt, wie es in Marburg ist, große Wellen. Am 19. Januar macht er eine Lesung im Kulturzentrum Waggonhalle. Im Vorfeld hat es dazu eine breite Berichterstattung nicht nur in Marburg gegeben. Ein großer Pressebericht erschien am 13. Dezember in der Oberhessischen Presse. In dem Stadtmagazin Express wurde ein Interview sogar mit ihm auf der Titelseite angekündigt. Die Frankfurter Rundschau hat in der bundesweiten Weihnachtsausgabe am 23.12. einen äußerst positiven Bericht über ihn gemacht. Und der Hessische Rundfunk wird am 16. Januar in der Sendung Mikado ein Live-Interview mit ihm senden. Ich werde außerdem im Radio Unerhört, dem freien Radio in Marburg, ein Interview mit ihm bringen. Zweitens, und das ist weniger lustig, am 19. Juni letzten Jahres platzte an der Universität Marburg eine psychiatrische Vorlesung. Der Professor räumte ohne weiteren Widerstand das Feld und so gab es anstatt der geplanten Zurschaustellung eines Kindes kritische Diskussionen. Eine Gruppe von StudentInnen der Uni Marburg hatte zusammen mit Aktivisten der Irrenoffensiven Marburg und Berlin im Hörsaal die Regie übernommen und folgende Texte verlesen und verteilt. Wir zitieren. Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, wie ihr unschwer erkennen könnt, gab es einige Umdisponierungen im Seminarplan, so dass Thema und Sitzungsleitung heute vom eigentlichen Plan abweichen. Statt der voyeuristischen Vorführung eines Menschen mit dem Etikett einer psychiatrischen Diagnose, hier Störung des Sozialverhaltens, soll es heute um etwas anderes gehen. Auseinandersetzung mit den Methoden dieses Seminars, mit den Grundannahmen des medizinisch-psychiatrischen Weltbildes und der gesellschaftlichen Funktion und Auswirkung der psychiatrischen Praxis. Kurz, heute soll etwas nachgeholt werden, das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Kritische Selbstreflexion. Es gibt kaum ein Seminar, das zynischer mit seinem menschlichen Forschungsobjekt umgeht, als es hier der Fall ist. Wir wissen von keinem anderen Fall an der Marburger Uni, in dem Menschen so bedenkenlos und voyeuristisch zur Schau gestellt, ihrer Würde beraubt und zum bloßen Objekt des Verfahrens degradiert werden. Psychiatrisch verleumdete Menschen werden ohne ausreichende Vorbereitung auf eine Schaubühne gestellt, auf der sie den Blicken fremder Menschen schutzlos ausgeliefert sind. Gerade Kindern und Jugendlichen bleibt keine Möglichkeit, sich dieser entwürdigen zur Schaustellung zu entziehen. Ihnen wird das Recht auf Selbstbestimmung sowohl durch die psychiatrische Diagnose als auch aufgrund ihrer Stellung als Minderjährige aberkannt. Die in dieser Art von Vorlesung praktizierte professorale Gesprächstechnik erinnert an eine Verhörsituation. Es sollen Einblicke gewonnen werden, welche in Gebiete vordringen, die im normalen Leben zu Recht verborgen bleiben und zu den intimsten Bereichen der Privatsphäre zählen. Niemand möchte alles über sich preisgeben und genau in der Kontrolle darüber, welche Informationen die eigene Person betreffen, offengelegt werden, liegt eine wesentliche Grundlage der Würde eines Menschen. In der heutigen Sitzung sollte es ursprünglich um Störung des Sozialverhaltens gehen. Aber was soll eigentlich gestörtes Sozialverhalten sein? Und ist die Ausnutzung schutzloser Menschen zum Zwecke der Steigerung der eigenen wissenschaftlichen Reputation herunterzufassen? Offensichtlich sind hier Kriterien entscheidend, nach denen eine Kategorisierung in richtiges und falsches Sozialverhalten vorgenommen wird. Woher aber stammen diese Kriterien und wer definiert sie? Wenn etwa bis vor kurzem Homosexualität oder besser gesagt das Schwulsein als angebliche Geisteskrankheit angesehen werden, die zu psychiatrischer Verfolgung führen konnte, dann wird ersichtlich, dass diese Kriterien einem historischen Wandel unterliegen und in den jeweiligen sozialen Kontexten und innerhalb bestimmter Machtverhältnisse entstehen. Verhaltensweisen, die von der herrschenden Norm abweichen, werden zu psychischen Krankheiten erklärt. Dies alles geschieht unter dem Deckmantel der Wissenschaft und mit staatlicher Legitimation. Nun also ist es Zeit zu fragen, was ist das für ein Verständnis von Wissenschaft, das einen derartigen Zynismus zulässt? Die psychiatrische Menschenverachtung hat in Deutschland eine besondere Tradition. In Marburg wurde die Kinder- und Jugendpsychiatrie von den Professoren Werner Willinger und Hermann Stutte mitbegründet. Diese haben eine prägende Rolle für die wissenschaftliche Ideologie des Dritten Reiches gespielt. Im Rahmen seiner Nachforschungen für seine Habilitationsschrift über sämtliche Gießener Fürsorgezögliche unterschied Stutte die sozial Brauchbaren von den sozial Minderwertigen. So Wolfram Schäfer, Spuren einer verschwundenen Habilitationsschrift Hermann Stuttes, Forschungen in der NS-Zeit, Marburger Universitätszeitung Nummer 229 vom 29.11.1992, Seite 6. In dieser Zeit führte eine solche Selektierung in der Regel zu Zwangssterilisation oder kam für die sogenannten Unbrauchbaren sogar einem Todesurteil gleich. Zu der Rolle von Stutte fand in der oberhessischen Presse eine öffentliche Diskussion statt, zu der sich auch Remschmidt äußerte, indem er die Person Stuttes vor allem unter Bezugnahme auf dessen angeblichen menschlichen Wandel nach 1945 verteidigte. Noch 1972 schlug Stutte im Namen des Wissenschaftlichen Beirates der Lebenshilfe vor, doch gleich alle geschäftsunfähigen Personen sterilisieren zu lassen. Ein Vorschlag, der ganz direkt aus dem Arsenal der nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik entliehen ist. Um zur heutigen Vorlesung zurückzukommen. Es ist nun ja nicht so, dass alle Erlebnisse der ausgestellten Menschen auch zur Sprache kommen. Ein zentraler Bereich fällt dabei heraus. Was passiert hinter den Mauern der Psychiatrie? Das Geschehen in der Psychiatrie bleibt hinter verschlossenen Türen verborgen. Für eine Gesellschaft ist es der einfachste Weg, Menschen, die sich nicht anpassen können oder wollen, in die Psychiatrie abzuschieben und wegzusperren. Die dort praktizierten Menschenrechtsverletzungen wie erzwungene Psychopharmakaeinnahme und Fesselung, sogenannte Fixierung, werden als erzieherische und therapeutische Maßnahmen dargestellt. Dies verschleiert die gesellschaftliche Funktion der Psychiatrie als eine Institution, mittels derer soziale Kontrolle über Menschen ausgeübt wird. Hier, in dieser Vorlesung wird euch suggeriert, dass ihr einen Einblick in die Psychiatrie erhaltet, obwohl ihr nur Menschen vorgeführt bekommt, die ein bestimmtes Krankheitsbild hineingepasst werden sollen. Diese Menschen werden hier nur zum Zweck der Krankheitsbestimmung instrumentalisiert. Werden Menschen einmal als krank bezeichnet, so bleibt diese Diagnose vermutlich ein Leben lang bestehen und wird sich dementsprechend auf alle möglichen Lebensbereiche ausdehnen. Liebe Studierende, bedenkt, warum seid ihr hier? Wie würdet ihr euch in dieser Situation fühlen, vor einer Gruppe Studierender zur Schau gestellt zu werden? Reduziert auf ein Objekt, eingezwängt in einen Diagnosekatalog? An diese Verlesung des Textes schloss sich eine lebhafte Diskussion an. Weitere solche Aktionen sind nicht nur in Marburg geplant, sondern auch anderswo.